Guten Morgen und herzlich willkommen, ihr alle, zu unserem Gottesdienst heute Morgen am 9. Januar. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir auch einige an den Laptops und Telefone begrüßen dürfen. Da sehen wir einfach, wie groß und weltweit Gottes Gemeinde ist und wie vielfältig. Wir wollen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes beginnen. Wir freuen uns, dass Loda die Predigt hält zum Thema Gottes Wege sind gut. Und wenn wir in ein neues Jahr gehen, dann liegen viele Wege vor uns, manche spannende Fragen. Und da ist es gut, wenn wir uns auf dieses Thema besinnen, dass wir Gottes Wege erkennen und gehen. Der Vers, der über der neuen Woche steht, lautet: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Römer 8, Vers 14. Und da einfach die Frage: Was treibt mich an? Was treibt uns an? Was bewegt mich? Was sind die Auslöser für mein Handeln? Oder zuerst für mein Denken, für mein Glauben. Dann finde ich das gut, die Trilogie. Der Lehrtext steht im Jesaja 31, Vers 1 und heißt: Weh denen, die sich verlassen auf Rosse und vertrauen auf Wagen, weil ihrer viele sind. Aber sie schauen nicht auf den Heiligen Israels und den Herrn befragen sie nicht. Ach, da einfach der Gedanke, auf was verlasse ich mich? Und ich sehe ja oft in der christlichen Gemeinde auch die Gefahr, dass ich mich auf Aussage verlasse, die einfach überliefert sind, auf Aussage von Prediger, auf Aussage von irgendwelchen Leuten, zu denen ich Vertrauen habe, natürlich, aber, und das gibt mir auch eine gewisse Sicherheit. Ich verlasse mich, so wie die damals, das Volk Israel, auf Rosse und Waage, verlasse ich mich zum Teil auf die Leute. Und ich möchte uns einfach immer wieder Mut machen, und das hat Gott ja auch im Volk Israel angekreidet, aber sie schauen nicht auf mich, auf den Heiligen Israel, und befragen mich nicht. Und ich denke, das ist eine Herausforderung, gerade in dieser Zeit, in dieser unsicheren Zeit, dass wir uns wirklich zu Gott hinwenden, dem lebendigen Gott, dem wir befragen dürfen, mit dem wir reden dürfen, von dem wir Antworten erwarten dürfen. Und dann ist noch der nächste Text aus dem Neuen Testament: Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Also die Gefahr, dass wir vorbei glauben, vorbei leben, ist immer gegeben. Das war damals auch bei den Hebräern so. Und wir dürfen darauf achten, was wir hören. Auf welche Worte hören wir? Hören wir auf die lebendigen Worte unseres Gottes? Und dazu möchte ich uns immer wieder ermutigen. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wir haben das Vorrecht, in der kommenden Woche gemeinsam beten zu dürfen. Und zwar ist es am Mittwoch um 19 Uhr. Da haben wir den Allianzgebetsabend, den wird Pfarrer Mund gestalten. Und am Freitag um 19 Uhr, den wird Bruder Wagner gestalten. Einfach herzliche Einladung zum gemeinsamen Gebet. Morgen ist um 18.30 Uhr Besprechung für die Kinderarbeit geplant. Dazu auch herzliche Einladung. Und dann nächsten Sonntag, wie gewohnt, 10.30 Uhr Gottesdienst. Teenkreis ist online oder am Häusl, aber da denke ich, sind die Betreffenden, werden sich absprechen. Was noch wichtig ist, einmal im Monat, das ist noch so der erste Mittwoch im Monat, gibt es ja Fragestunde in unserer Bibelstunde und dazu steht außer die Fragebox. Wenn euch was unter den Nägeln brennt, bitte gerne Frage einwerfen oder auch den Herr Wagner ansprechen. Okay, dann darf ich noch herzlich einladen zum Frauenkreis. Der ist montags in jedem zweiten Monat, also morgen um 9 Uhr bei Pupansens, Familie Pupans in Ickelheim. Da liegen hinten Flyer aus. Dann liegt das Monatsprogramm aus. Das darf mitgenommen werden. Und auch vom Neue Land, von der Drogenarbeit, liegen hinten neue Mitteilungen aus. Die könnt ihr auch gerne mitnehmen. Ja, dann wollen wir gemeinsam ein Lied singen aus dem Gemeinschaftsliederbuch, die Nummer 502, die Verse 1 bis 4, Befiehl du deine Wege. Danke, Almut, dass du begleitest. Als Schriftlesung hören wir Worte aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 5 bis 10. Im Licht leben. Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Wir wollen gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, hab du Dank, dass du ein lebendiger Gott bist, der Interesse hat, der uns sieht, der uns leiten will auf guten Wegen, auf Wege, die ja, dir gefallen und die auch letzten Endes für uns gut sind. Und so bitten wir dich, dass du uns deine Perspektive schenkst, dass wir Vertrauen zu dir hin, dass wir nach dir fragen, was du für gut und richtig hältst für uns. Und danke, dass du kein schweigender Gott bist, sondern dass du ja mit uns reden willst, uns leiten willst, mit deinen Augen. Danke, lieber Vater, dass wir jetzt auch die Kinder dir anbefehlen dürfen. Danke für Daniel, der das Kinderprogramm macht. Schenk du ihm deine Worte und schenk du offene Herzen auch bei den Kindern. Und segne du auch uns, dass wir rechte Hörer sind, dass wir ja zu dir kommen und uns auch vor dir beugen mit dem, was uns belastet, mit unserer Schuld. Danke, dass du sie vergeben willst und dass du uns reinigst, dass wir wirklich in deine Nähe treten dürfen. So segne du auch Lothars Worte und uns, die wir hören. Lieber Vater, sei du auch bei all denen, die nicht da sind, die krank sind, die leiden. Tröste und stärke du sie. Sei du ihnen Hoffnung und Schild. Amen. Vor der Predigt wollen wir noch das Lied singen, Wohl denen, die da wandeln. Das steht im Gemeinschaftsliederbuch, die Nummer 452, die Strophen 1 bis 3. Und dann noch eine ganz kleine Nebenbemerkung. Heinz Reinwald hat ja heute Geburtstag. Auch von hier aus dir alles Gute und Gottes Segen, Heinz. Und ich habe so denken müssen, du bist ein lebendiges Zeugnis, einfach für gelebte Glaube, der auch nicht in der Jugend zum lebendigen Glaube gefunden hat, sondern erst später. Und trotzdem wurde dein Leben erfüllt und verändert. Und es ist schon was Schönes, an dir auch die Größe unseres lebendigen Gottes zu sehen. Alles Gute für dein weiteres Lebensjahr. Gemeinschaftsliederbuch Nummer 502, die Strophen 1 und 4. Und nach dem Lied können die Kinder dann ins Kinderprogramm.
Die Kinder dürfen hoch in den Kindergottesdienst. Und wir möchten uns heute ein Stück beschäftigen mit einem, ja, ich finde, sehr interessanten Leben oder Lebensabschnitt auch von Josef im Alten Testament. Ein spannendes Leben, und ich möchte euch zunächst ein drei Liedverse von Friedrich Traub, 1873 bis 1906 gelebt, weitersagen, die ich von einem Bruder am Anfang des Jahres zugeschickt gekriegt habe. Und habe gedacht, ach, das ist schön, das ist auch für die Gemeinde eine schöne Verse. Und es passt zum Thema. Er bringt durch. Wie er mich durchbringt, weiß ich nicht. Doch dieses weiß ich wohl, dass Jesus, wie sein Wort verspricht, mich durchbringt, wundervoll. Wie gibt er Kraft und frischen Mut zum treuen Tun der Pflicht? Ich glaube einfach, dass er's tut. Doch wie? Das weiß ich nicht. In seine Hand hineingelegt bleib ich in stiller Ruhe. Wie er mich führt, wie er mich trägt, das stehet ihm nur zu. Sehr schöne Verse finde ich von Friedrich Traub, auch für so ein Jahr, wie man hineingeht, dass man sich getragen weiß von einem Gott, der etwas vorhat. Und da möchte ich ein wenig mit euch in dieses Leben von Josef schauen und was letztlich am Ende dieses, vielleicht nicht ganz am Ende, aber am Ende seines Handelns mit Josef stand, das zunächst einmal schwer war und gar nicht so richtig zu begreifen war. Und möchte dazu diese Verse, auf die ich dann besonders eingehen will, auch direkt zu Beginn lesen. 1. Mose 45, die Strophen 1 bis 15. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn her standen, und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao es hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt und euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt zu ihm: So spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab. Zögere nicht. Du sollst im Land Goschen wohnen und nah bei mir sein, du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, deine Schaf und deine Rinder und alles, was du hast. Und ich will dich dort versorgen. Denn noch 5 Jahre dauert die Hungersnot, dass du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was du hast. Und siehe, eure Augen in die Augen meines Bruders Benjamin sehen es, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und eilt und bringt meinen Vater hierher herab. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. So eine gewaltige Szene, die uns hier entgegenkommt. Und sie beginnt mit einem anderen, der entgegenkommt. Nämlich es heißt, Josef konnte sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden. Und er sagt, lasst jedermann hinausgehen. So stand niemand. Josef gab sich seinen Brüdern zu erkennen. Josef ging seinen Brüdern entgegen. Das ist das Erste, was hier passiert. Er konnte sich nicht mehr bezwingen. Er musste sich zu erkennen geben. Was geht dem voran, dass sich Josef nicht mehr bezwingen kann? In den letzten Versen des vorangehenden 44. Kapitel, da stellt sich Juda zur Bürgschaft, die er seinem Vater gegeben hatte. Er sagt, ich bin ja Bürge geworden für diesen Jungen. Und als dann Benjamin zurückgehalten werden soll, da sagt er, das geht nicht, dann musst du mich behalten. Aber Benjamin muss zurück zum Vater, das habe ich dem Vater versprochen, ich bin Bürge. Ich stehe für ihn ein. Es ist sehr interessant, dass Benjamin nur mit auf diese Reise durfte, das war eine Bedingung des Josef, dass er dabei sein sollte bei der zweiten Reise, wenn tatsächlich der Jakob seinen geliebten Benjamin. Er hatte ja zwei Söhne von seiner lieben Rahel, die ja verstorben ist bei der Geburt des Benjamin. Benjamin sollte ja eigentlich Benjamon, Sohn der Trauer, heißen. Und der Vater sagt, nein, das ist nicht der richtige Name, sondern Benjamin, Sohn meiner Freude, Sohn meiner Freude. Und die Rahel stirbt, diese geliebte Frau, bei der Geburt des zweiten Kindes Benjamin. Und dann sagt Judah, er weiß ja, sie können nicht wieder hinaufziehen ohne Benjamin. Sie müssen ihn mitbringen. Sagt er, ich will Bürge für ihn sein, 1. Mose 43,9. Von meiner Hand sollst du ihn fordern, wenn ich ihn nicht zu dir bringe und ihn vor dein Gesicht stelle, will ich alle Tage vor dir schuldig sein. Von meiner Hand sollst du ihn fordern. Wisst ihr, es ist so interessant, diese Stelle, weil es tatsächlich die erste Bürgschaft in der Schrift ist. Das erste Mal von einer Bürgschaft in der Schrift gesprochen. Und der Bürge, das ist ja bis heute so, wenn ich mich verbürge, hatten das mal in der Familie, da wollte eine meiner Schwestern, wollte sie was kaufen, und sagte, Vater, würdest du da, und er sagt mein Vater, nein, das mache ich nicht. Ich stehe nicht mit meinem Häuslein aus ein, und wenn es dann drauf geht, dann haben wir gar nichts mehr, mache ich nicht. Mein Vater hat es nicht getan. Das hat meine Schwester damals hart getroffen, das hat sie nicht verstanden. Aber war so. Ein Bürge muss einstehen, Heinz, du weißt das viel besser wie ich, du warst lange in diesem Bankwesen, wenn derjenige nicht mehr zahlen kann und einer verbürgt sich mit seinem Vermögen dafür, dann geht die Bank an den und holt sich das Geld von dem anderen. Da geht's bei der Bürgschaft drum. Also ganz konkret, ist keine einfache Sache, eine Bürgschaft abzugeben. Judah gibt jetzt eine Bürgschaft ab für Benjamin. Aber es geht nicht um Geldmittel, es geht um eine Person. Was ganz anderes nochmal. Ich stehe dafür ein. Mein Leben lang will ich schuldig sein, wenn Benjamin nicht zurückkehrt zu dir. Vor dir, mein Vater. Mein Leben lang. Ich werde diese Schuld, würde er nicht mehr losbekommen. Das wusste er. Diese Schuld bekomme ich nicht mehr los, wenn ich ihn nicht mit nach Hause bringe wieder. Juda hatte ja damals, das ist das Interessante, den Vorschlag gemacht, Josef zu verkaufen für 20 Silberschekel. Letztlich ist er damit natürlich auch herausgekommen aus der Grube, klar. Jetzt aber stand er ein für seinen Bruder Benjamin. Und ich denke, das hat das Herz des Josef bewegt, das zu sehen, was sich da verändert hat. Josef war bei dem damaligen Verkauf, das ist wichtig für uns, dass wir verstehen, was wir hier lesen. Er war damals 17 Jahre alt. Philipp, du bist jetzt derjenige, der vielleicht am nächsten dran ist, oder? Vielleicht auch der Aaron oder... Ah, nee, der Moritz. Der Moritz dürfte am nächsten dran sein. Bist der Älteste von euch vieren, oder? Wer ist der Älteste? Aaron. Aaron, wie alt? 14. Also noch 3 Jahre beim Aaron drauf. Ein junger Kerl. Ein junger Kerl. Mit 17 wird er verkauft nach Ägypten. Ein junger Bursche. Ich bin Josef, euer Bruder. Und das Erste, was ihn interessiert, ist, so schön, lebt mein Vater. Hochinteressant. Warum finde ich das so hochinteressant? Ich glaube, es gibt ein Gleichnis, das wir alle kennen und lieben. Lukas 15, verlorener Sohn. An diesem Gleichnis fasziniert mich immer wieder, dass dieser Sohn, der draußen bei den Schweinen gelandet ist, Vermögen drangebracht hat, am Ende sagt, ich will heim zu meinem Vater gehen. Die Bindung zum Vater ist nie abgerissen. Und hier, Josef, da haben wir das Umgekehrte, auch der Sohn hat die Bindung zum Vater nicht verloren. Ich sage nachher mal was zu den Zeitspannen, kommen wir noch drauf. 17, merkt euch mal, mit 17 verkauft. Trete doch zu mir heran, seid nicht bekümmert, werdet nicht zornig auf euch selbst. Alle Worte des Josef sind einladend, freundlich, helfend. Er geht aus seiner Position der Macht und Stärke nicht hart mit seinen erschreckten Brüdern um. Sein ganzes Verhalten zeigt sich geprägt und bestimmt von Gott. Er lässt keinem Zorn Raum und er hätte Grund dazu. Oder? Er hätte Grund dazu. Und obwohl er die Wahrheit nicht verschweigt, zweimal sagt er in den Versen 4 und 5, ihr habt mich nach Ägypten verkauft. Das sagt er schon, dass das so war. Ihr habt mich verkauft. Doch fehlt es ihm nicht an Zuneigung und Güte gegenüber den Brüdern? Und an dieser Stelle dürfen wir uns diese Frage stellen, wie wir umgehen mit Menschen, die uns in einer unterlegenen, vielleicht sogar schuldhaften Situation ihrerseits begegnen. Wie gehen wir? Du hast vorhin gesagt, die Gottesgeister, die sind Gottes Kinder. Das ist eine Frage. Wenn ich einen gegenüber habe und der ist schuldig an mir geworden, ganz klar, das ist auch eindeutig, ich brauche auch nicht drüber diskutieren. Wird hier auch nicht diskutiert, diese Frage. Es ist so. Wie gehe ich damit um als Christ, als Kind Gottes? Lassen wir uns dort bestimmen von Gott oder vom Zorn? Darf uns Gott leiten in so einer Situation oder leben wir hier im unser Christsein plötzlich losgelöst von unserem Herrn, was ja unmöglich ist? Wir beten ja, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Ich hoffe, dass uns das bewusst ist, was wir da sagen. Wer barmherzig ist, dem wird Barmherzigkeit wieder zuteil, sagt Jesus. Ach, ich denke immer, möchte Gott uns aufdecken in kleinen Dingen. Das sind ja nicht oft so große Dinge, wie es hier jetzt bei Josef ist. Von Jesus erwarten wir Vergebung unserer ganzen Sündenschuld. Wir haben 1. Johannes 1 gelesen, dass er treu und gerecht ist und die Schuld gern vergibt, dass wir es offenbaren dürfen. Dass er kein Gott ist, der nachträgt, sondern der sagt, ja, ist gut, dass du es gesagt hast, jetzt ist es ausgesprochen. Es ist ans Licht, ich will es dir gern vergeben. Es ist gut, ich mach's gut für dich, ich habe bezahlt. Wie sind wir froh darüber in unserem Leben? Denn wir könnten ja nichts besser machen, was vorbei ist, ist vorbei, wir können es ja oft nicht mehr regeln. Natürlich sollen wir auch, wenn wir gleichzeitig mit Menschen in Konflikt kommen, da hingehen und sagen, du, danke Gott, es tut mir leid, es war nicht schön von mir. Natürlich ist das auch wichtig, aber wir könnten es ja nicht mehr regeln oft. Von Jesus erwarten wir also Vergebung. Und dem schwachen Nächsten begegnen wir mit all unserer Überlegenheit. Darf Gott Licht machen in unserem Herzen? Ich denke das oft. Manchmal sind es kleine Sachen. Wir ärgern uns an jemanden, vielleicht in der Gemeinde, vielleicht in der Familie. Vielleicht über die Eltern, vielleicht über die Kinder. Vielleicht die Kinder über die Eltern, das gibt's auch. Wo es Ärgernisse gibt. Und wir können so fein nachtragen. Wir können so dranbleiben an den Themen. Wir können uns so verbeißen hinein. Wir können das so groß machen und so groß werden lassen. Wir ziehen uns zurück. Wir nehmen uns raus aus einer Sache. Ich mach das nicht mehr, das geht jetzt nicht mehr. Nachdem, das kann ich nicht mehr tun. Wie schnell sind wir dabei? Ach, ich möchte, dass wir einfach da vielleicht selbst auch sensibel werden für uns, für unser Herz, wie wir manchmal sind. Und dann Gott das hinlegen. Wir brauchen ja Gott nicht anlügen in diesen Dingen, sondern wir können ja sagen, Herr, so geht's bei mir ab im Herzen jetzt. Hilf mir doch, da zurechtzukommen. Und ordne du auch meine inneren Dinge, auch mein Herz. Denn vom Herzen gehen aus alle Dinge, die boshaft sind. Und letztlich, wenn Gott unser Herz bestimmt, fließt dieses Herz auch über von der Liebe Gottes und muss sprechen von diesem vergebenen, gütigen Gott. Er ist von Gott bestimmt. Er hat eine andere Sicht. Ich möchte ganz kurz, ich kann nicht das Ganze erzählen, aber ganz kurz anreißen die Geschichte des Josefs. Ich glaube, das ist der Grund, warum er anders damit umgeht, weil er von Gott bestimmt ist. Verkauft für 20 Silberschekel, verschleppt nach Ägypten mit 17 Jahren. 1. Mose 37, 2 ist diese Zahl genannt. Unschuldig verurteilt und nach der Verleumdung durch Potiphas Frau wird er einmal ins Gefängnis gesteckt. Ins Gefängnis kommt er, dieser Bursche. Wisst ihr, wie alt er ist, wenn er frei ist vom Gefängnis? 1. Mose 41, 43 zum Nachlesen. Er ist 30 Jahre. 30 Jahre. Jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange er in das Potiphar Haus, ich glaube 2 Jahre gedient. Also war er über 10 Jahre im Knast. Über 10 Jahre im Gefängnis. Unschuldig. Er sagt, wie könnte ich solch eine Schuld tun? Letztlich wieder Gott, sagt er. Er fühlt sich vor Gott verantwortlich und kann nicht des Potiphas Frau dienen, indem er mit ihr in die Kiste steigt, sondern er flieht vor ihr. Das ärgert die so und kränkt die so, dass sie ihn verleumdet. Und dafür, dass er nichts getan hat, geht er über 10 Jahre ins Gefängnis. Seinem Sklaven wird er nicht geglaubt. Wenn wir jetzt zu diesen 30 Jahren, die uns genannt sind, noch einmal die 7 Jahre des Überflusses und die 2 Jahre des Hungers, die hier genannt sind, nehmen, dann ist er an dieser Stelle, wo wir stehen, 39 Jahre alt. Ungefähr 39 Jahre alt. 17, 39, 22 Jahre liegen zwischen dem Verkauf des Josef und dieser Begegnung, die wir eben gelesen haben. 22 Jahre. Davon hat er über 10 Jahre im Gefängnis verbracht. Eine spannende Geschichte. Und nichts würde näher liegen, als jetzt nach all diesen Dingen die Rechnung aufzutischen. Und ich glaube, keiner von uns könnte es Josef verübeln. Wir würden es alle verstehen. Alle. Von unserem menschlichen her würden wir alle sagen, ja, nach dieser Nummer haben sie es auch nicht besser verdient. Doch seine Sicht ist anders, klarer. Schon als er an Potiphar verkauft wird, finden wir Josef in Gottes Hand. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem, faszinierend, das haben wir selten in der Schrift, so eine Aussage, dem alles gelang. Aber er war über das Haus gesetzt und das Haus war gesegnet. Das Haus war gesegnet. Es war gut. Er war ein Segen für seine ganze Gegend, wo er war. Für dieses Haus des Potiphar ein einziger Gewinn. Josef seinerseits hält Treue zu Gott. Und als die Frau des Potiphar ihm keine Ruhe lässt, hören wir das schöne Zeugnis aus seinem Mund. Wie sollte ich so großes Unrecht tun und gegen, nicht Potiphar, gegen Gott sündigen? Also Josef ist auch im Haus des Potiphar. Als er schon lang von zu Hause weg ist, verkauft, weg, ganz klar in seiner Beziehung zu Gott. Ganz klar. Das hat sich nicht verändert. 1. Mose 39, 10. Im Gefängnis abermals eine Bestätigung der Treue Gottes an Josef. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und Josef wieder gibt Gott die Ehre bei der Deutung der Träume. Schon im Gefängnis bei der Deutung der Träume von Mundschenk und Bäcker sagt er im Voraus, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erinnert uns an Daniel, der auch sagt, ich kann das ja nicht. Wenn es einer aufschließt, die Dinge, dann ist es der lebendige Gott. Er lässt Gott die Ehre. Als der Pharao dann vor ihm steht und ausspricht, dass doch deiner ist, der Träumen deuten könne, da gibt der Gott die Ehre und bezeugt, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Vielleicht fragt er euch, warum macht er jetzt so große Umwege und erklärt das alles, das wissen wir ja alles vielleicht. Ich wollte es einfach nochmal in Erinnerung rufen, ich weiß, ihr seid alles Bibelleser, kennt viele Dinge, aber man hat es da nochmal so parat. Es soll uns nur deutlich werden, dass die Ausrichtung Josefs auf Gott hin keine spontane Sache war, sondern es prägte sein ganzes Leben, in allen Lebenssituationen, bei Potiphar, im Gefängnis, vor dem Pharao und jetzt bei den Brüdern. Sein Leben war geprägt von Gott. Sonst wäre das, was wir jetzt gelesen haben, nicht möglich gewesen. Für uns wichtig. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, das mit Gott, das, ich glaube schon, dass da was dran ist und das, ich kann auch das Evangelium durchaus, ich glaube da, aber im Moment habe ich noch andere Dinge. Ich werde mir mal in 10 Jahren wieder Gedanken drum machen. Wisst ihr, das ist ein Trugschluss. Ich sage es jetzt gerade mal zu euch Jungen. Wenn wir denken, wir sind jung und wir könnten mit Gott irgendwann mal klar machen. Das kann sein, dass Gott dich mit 20, mit 30, vielleicht wie bei Heinz mit bald 50 anspricht. Ich weiß, du warst fast 50, gell? 48. Das kann sein. Aber wir haben es nicht in der Hand. Wir wissen es nicht.
Wenn Gott heute zu uns spricht, dann ist es wichtig, ihm heute eine Antwort zu geben. Und dann kann er mein Leben schon prägen bis dahin und in seinen Segen stellen. Und meine Entscheidungen werden geprägt sein von ihm, von der Jugend her. Und es ist schön, das bei Josef so zu sehen. Was wir im 1. Mosebuch in 15 Kapiteln lesen, 1. Mose 35 bis 50, das sind tatsächlich, ist eine Lebensgeschichte von 110 Jahren, so alt wird Josef. Hat mein Bruder gesagt, die Schrift beginnt mit der Schöpfung und Gott sprach und es ward Leben, Licht. Und er sagt, es endet dieses 1. Mosebuch mit dem Sätzlein und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Es endet mit einem Sarg. Spannend, so eine Betrachtung. Aber es ist nicht das Ende der Schrift. Es ist nur das Ende vom 1. Mosebuch. Gott hat einen viel weiteren Blick. Die von Gott geschenkte Sicht seines Lebenswegs führt Josef in die Begegnung mit seinen Brüdern, und zwar in eine riesengroße Freiheit. In eine riesengroße Freiheit. Er erkennt klar, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt, doch Gott hat mich vor euch hergesandt. Immer wieder macht er das deutlich. Gott hat das so gewollt, zu einer großen Errettung für euch. Nicht ihr, Gott hat's getan. Und Gott hat mich dahin gesetzt, wo ich jetzt bin. Die Sendung von Jesus zu uns steht unter den gleichen Vorzeichen. Unter den gleichen Vorzeichen. Gott hat diese Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wer an ihn glaubt. Die Engel, das ist ja noch nicht so weit her, die Geburt Jesu, der Engel, der Josef die Geburt Jesu sagt, der sagt, und Maria wird einen Sohn gebären, das soll seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Ein Retter. Einer, der zur Errettung gegeben ist. Das ist der Josef hier, für seine Sippe. Und das ist Jesus für die ganzen Menschen. Bei Josef, dem Sohn Israels, haben wir somit ein deutliches Vorzeichen auf Jesus hin. Josef wird zum Retter vom Hungerstod und hilft zunächst Ägypten. Ist auch eine Parallelität. Zunächst einmal, wem begegnet Josef zuerst? Seinen eigenen Brüdern, also seiner eigenen Sippe. Aber er wird gleichzeitig auch zur Rettung für Ägypten, für die Heiden, für dieses Heidenvolk der Ägypter. Dann kommt Josef mit der ganzen Sippe nach Ägypten und am Ende, letztlich, ist wieder Vergebung und Buße möglich. Auch für die Brüder. Also die 7 fetten Jahre sind ja schon vorbei. Das Wort Gottes ist auch zunächst zu Israel gesandt, dann aber auch zu den Heiden. Und am Ende der Tage, das wissen wir, wird Israel auch wieder in diese Position kommen, dass es dieses Erwählungsvolk ist, dass es sichtbar sein wird. Man wird es nicht mehr in Frage stellen können. Wird sich hinwenden zu Jesus Christus. Jesus aber wird zum Retter der Welt von der Sündenlast zunächst zu seinem Volk Israel gesandt, dann auch zu den Nationen. Jetzt ist eine der wichtigsten Fragen, die wir heute zu behandeln haben. Wer bedarf der Rettung? Wer bedarf der Rettung? Was glauben wir, führte wohl die Brüder in das fremde Land Ägypten? Es war ein beschwerlicher Weg, keine Flugreise in einer Stunde, sondern monatelange Fußmärsche mit der ganzen Sippe, mit den Herden, mit den kleinen Kindern, mit den Frauen, verbunden mit der Ungewissheit, ob sie tatsächlich bei diesem Mann ihr so dringend benötigtes Korn erhalten werden. Es gibt nur ein Wort, das erklärt, warum die sich auf den Weg machten. Die wären zu Hause geblieben. Es gibt nur ein Wort, das es erklärt. Das ist ganz einfach gesprochen: Hunger. Hunger. Hunger ist das Wort. Ich sage ja immer, unsere Generation, also ich bin in 65er geboren, 65. Ich habe keinen Hunger erlebt. Also wenn ich mal hungrig bin, dann will ich abnehmen. Aber dann ist der Kühlschrank immer noch voll. Ich kann immer noch an die Brotschublade gehen. Das macht man ja auch ab und zu, wenn man dann es nicht mehr aushält, gell? Wenn man nicht so konsequent ist. Aber Hunger ist was anderes. Hunger, der hier gemeint ist, ist, die Brotschublade ist leer. Der Kühlschrank kann aufgemacht werden, da ist nur noch ein Licht drin, wenn es Licht geht. Und dann ist nichts mehr. Das haben wir nicht erlebt. Ich nicht. Ihr als Kinder zum Teil, ja. Und ihr könnt euch daran erinnern. Der Hungernde sucht nach Nahrung. Ab einem gewissen Grad wissen wir, das ganze Dasein ist nur noch bestimmt von dieser Suche nach Nahrung. Alle Gedanken, das ganze Ziel, alles, was denkt, geht darum, satt zu werden, mal wieder etwas reinzukriegen in den Körper. Fand das sehr interessant. Jetzt sind ja immer mal wieder auch Filme gezeigt worden von den Städten, wie sie zerbombt waren. Das ist jetzt ja so ein bisschen diese Zeit, Berlin und sonst wo. Dresden haben so einen Film gezeigt. Ich fand das sehr interessant. Die Frau hat dann Kartoffeln geschält. Und dann hat man die Kartoffeln genommen und den Kindern eine Suppe, man hat Suppe gemacht, natürlich mit Wasser angereichert, das, was in den Bauch kommt. Gell? Die Kartoffel allein war es nicht. Und dann hat sie die Kartoffelschalen aufgehoben und mit diesen Schalen wurde am nächsten Tag wieder eine Suppe gemacht, wo nochmal ein bisschen Geschmack drin ist. Dann hat man eine Kartoffelschalensuppe gegessen und man hatte wieder was im Magen. Wir sind dran gewöhnt, die Kartoffelschalen, ja, manche schälen es auch nicht, weiß, aber viele schälen sie und es geht zum Biomüll. Welch eine Zeit, wenn man Hunger hat, satt werden. Mit dieser Situation ist auch die Stellung als Sünder vor Gott zu vergleichen. Wer bedarf der Rettung? Gibt es nur eine Antwort, der Sünder. Nur eine Antwort, der Sünder. Wer keine Sünde hat, der braucht auch keinen, der ihn rechtfertigt. Der braucht auch keine Vergebung. Wer clean ist vor Gott, der ist clean. Der hat nichts zu befürchten. Alles in Butter. Viele denken, sie wären clean vor Gott. Viele denken, bei mir ist alles in Butter. Ich muss mir mal keine Gedanken machen. Vielleicht zieht auch mancher die eine oder andere Sündenschuld an sich. Manche Nöte. Aber Sünder sein ist mehr. Es ist Wesensart. Wer Sünder ist, der muss Sünde tun. Und der Sünde sollt, ist der Tod. Also es ist eine ganz logische Folge. Und ich kann nicht raus aus dieser Klammer. So beschreibt die Schrift uns als Rebellen gegen Gott. Als Menschen, die Sünder sind. Wie aber sollen wir diesem Gott begegnen? Wenn das stimmt, was über ihn steht, zum Beispiel in Jesaja 59. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Das kann er. Und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören. Das kann er auch. Sein hörender Gott. Sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben, sein Angesicht Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Da ist eine Trennung zwischen Gott und dem Menschen, die wir nicht überwinden können. Wir kommen nicht drüber weg. Gott ist der gleiche, gestern, heute und der Ewigkeit. Sein Wort hat Gültigkeit und Macht. Haben wir Hunger nach Gott? Erkennen wir uns als Menschen, die nötig haben, dass man ihnen vergebt. Das ist die erste zentrale Frage. Wer bedarf der Rettung? Der, der sich erkennt als Sünder vor Gott. Wie ist die Art Gottes, einem Sünder zu begegnen? Das sehen wir hier in diesem Text. Gottes Einladung ist liebevoll und gültig, absolut vertrauenswürdig. Bei Josef lesen wir jetzt, wie er einlädt. Er sagt ab Vers 9, komm zu mir herab, zögere nicht. Also, nicht verschieben, komm mit deinen Dingen. Vers 10, um nah bei mir zu sein, du und deine Söhne. Warum? Ich will dich versorgen. Ich trage Sorge für dich. Mein Mund ist es, der zu euch redet, es ist das Wort, ist verlässlich. Wie wirbt er doch geradezu, um seine Brüder zu gewinnen, zögere nicht. Das ist das Erste, was uns wichtig sein sollte, auch für uns persönlich, wenn uns deutlich wird, wer Gott ist und wer wir sind. Wenn Gott dich ruft, zögere nicht, schieb die Entscheidung nicht hinaus. Es gibt eine Besonderheit des Hungers nach Gott. Wird der Hunger nicht von ihm her gestillt, dann sucht der Mensch andere Quellen der Befriedigung. Das ist so. Und dann kommt manches hinein ins Leben, aber nicht Gott. Es gibt manches, wonach die Seele schreit. Und was heute angeboten wird auf dem Markt der Seelenbefriedigung, ist erschreckend. Aber es schafft keinen Frieden, sondern es schafft nur, zwischendrin mal voll zu machen, wie eine Wassersuppe. Aber sie macht nicht wirklich satt. Es ist nichts, was anhält. Es ist nichts, was bleibt. Und es ist die Gefahr da, dass man den Weg zu Jesus nicht mehr sieht später. Ihr sollt nahe bei mir sein, das Zweite. Die Liebe Gottes ist gegenwärtig. Der Herr will nicht, dass wir in einer Gottesferne leben. Im Gegenteil, er will ständige Gemeinschaft mit uns. Das Ganze, die ganze Schrift ist durchzogen davon, dass Gott Gemeinschaft haben will mit seinen Menschenkindern. Es gilt bei Jesus sein und bleiben. Wer von Ihnen war schon mal verliebt? Ich sehe ein paar Ehepaare, ich denke, da war das auf jeden Fall mal so, vielleicht ist heute auch noch so, ich hoffe es. Eine andere Art der Liebe, wie am Anfang. Die Schmetterlinge fliegen manchmal dann nicht mehr so hoch, aber sie sind noch da. Liebe hat eine Sehnsucht nach dem anderen. Liebe hat eine Sehnsucht nach dem anderen. Die Liebe Gottes deutet sich in diesem aus, dass er eine Sehnsucht hat nach uns auch. Die Liebe Gottes hat ein anderes Wesen, als wie die Liebe heute oft beschrieben wird. Sie ist in einer Form, dass sie sich ganz hingeben kann. Absolut konkret geworden am Kreuz von Golgatha. Nicht eine Spur sentimental, nicht eine Spur erotisch, sondern ganz und gar sich hingebend. Ich sage immer, drei Begriffe gibt es, die Liebe kennzeichnen. Eros, dieses sexuelle Lieben, das ist nehmend, sage ich immer, nehmend. Da will man für sich holen, rausholen, was geht. Philia, die Bruderliebe, teilend. Da kann man sich austauschen. Schön, schon mal schön, besser wie nur nehmend. Und dann gibt es die Agape, gebend. Nehmend, teilend, gebend. Eros, Philia, Agape. Die Liebe Gottes ist Agape-Liebe, gebende Liebe. Ich will dich versorgen, gebend, gebende Liebe, ganz konkret. Diese Liebe ist konkret. Christus geht ans Kreuz, ganz konkret. Er stirbt für uns, ganz konkret. Er ist der Auferstandene, ganz konkret. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und bittet für uns, ganz konkret. Alles echt. Wirklich. Nun, Josef half seiner Familie durch die nächsten 5 Jahre gnädig hindurch. Wie aber sieht die Versorgung bei Jesu aus? Welchen Charakter hat seine Sorge für uns? Er sagt, ich bin das lebendige Brot, das im Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich gebe, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Hier geht es also nicht um ein materielles Versorgtsein, auch nicht darum, dass wir keine Essenssorgen mehr haben werden in unserem Leben. Das ist uns nicht versprochen. Es geht darum, im Glauben an Jesu Tod und Auferstehung geborgen zu sein, über unser eigenes Sterben hinaus. Ich bin gegangen, euch Wohnung zu bereiten. Von Luther gibt so eine kleine Anekdote, da heißt es, nachts soll an der Tür der Teufel geklopft haben, um zu fragen, wohnt hier nicht ein Martin Luther? Und Luther soll zur Antwort gegeben haben, der ist schon längst gestorben, jetzt wohnt hier Jesus Christus. Und der Teufel soll Reis ausgenommen haben. Jetzt wohnt hier Jesus Christus. So aber ist das mit Jesu, Sterben. Das heißt, ich gehöre ihm. Paulus drückt es in aller Klarheit aus, Römerbrief, Römer 6 und Römer 14. Also leben wir Gott. Also sind wir des Herrn. Wir sind nicht mehr unser eigener Besitz. Wir gehören ihm. Das heißt nicht, dass wir uns verlieren als Persönlichkeit oder dass er uns nicht als Persönlichkeit annimmt. Aber wir gehören ihm. Er gestaltet unser Leben. Er treibt uns, sein Geist. In diesem Sinne sind wir tatsächlich Angekommene, versorgt von ihm her. für Zeit und Ewigkeit. Das Schöne an dieser Begegnung hier noch einmal zurück ist, wie es zum Gespräch kommt. Die Begegnung führt zum Gespräch. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Eine Herzlichkeit und Wärme strömt uns hier entgegen. Und wenn wir diese beiden letzten Verse lesen, da sind wir berührt, auch innerlich. Was ich spannend finde, ist dieses Wort, und herzlich küsste er alle seine Brüder. Ruben, Judah, Issachar, Zebulon, alle, hat keine ausgelassen. Alle Brüder, auch Judah, auch Ruben, der damals wohl der Hauptverantwortlich war als Ältester. Es wurden Tränen der Freude und Buße geweint. Luther sagt, Buße ist ein freudiges Geschäft. Und hier wieder sehr deutlich, Buße hat nichts zu tun mit Büßergewand und griesgrämiges Gesicht und mürrisch. Und dass man sich an die Ecke stellt und jeder mitkriegt, dass man gerade Buße tut. Buße heißt, Schuld wird offenbar, kommt ans Licht. Last wird genommen. Ich kann wieder dem anderen begegnen, offen, frei. Buße ist Befreiung zum Leben. Buße ist Begegnung mit Gott. Buße führt ins Gespräch. Letztlich ist Buße der erste Schritt zur Umkehr, zur Heimkehr zum Vater. Buße ist, ich kann sagen, wie es mit mir steht, ohne was zu verheimlichen. Ich werde wieder klar. Ich brauche nicht das Schauspiel spielen hintenrum, vor Menschen und vor Gott. Vor Gott kann ich es eh nicht, der weiß ja, wie ich bin. Vor Menschen gelingt es uns manchmal. Die meinen manchmal, wir sind besser, wie wir sind. Sehen wir nicht, aber die meinen es manchmal. Was haben wir manchmal? Hohe Meinungen von Menschen und niedrige Meinungen von Gott. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Was ich hier schön finde, bin sicher, da wird keine Schuld ausdiskutiert oder verschoben, sondern bekannt. Und das Gespräch kann auch kein Streitgespräch gewesen sein, war es auch nicht. Was drückt dieses Gespräch aus? Oder was wir hier lesen? Zutiefst Anteilnahme. Lebt mein Vater noch? Und er nimmt die Brüder und kann mit ihnen weinen. Wenn ich etwas dazu sage, würde ich sagen, Anteilnahme. Und das macht's aus, ihr Lieben. Wenn wir Interesse haben an Menschen um uns her, von denen wir meinen, dass sie Jesus noch nicht kennen und einmal in der Ewigkeit nicht bei ihm sein werden, ist das Erste, was wir haben müssen, um sie zu gewinnen, Anteilnahme. An ihrem Leben Anteilnahme. Interesse. Echtes Interesse an der Person, an dem Menschen, an seinem Wesen, an seinen Wegen. Und nicht irgendwie ihm fromm was hinklatschen. Und wenn er es nicht glauben will, soll er halt weiterlaufen. Anteilnahme. Jesus will ins Gespräch kommen, auch mit dir. Sag ihm deine Not, bekenne deine Schuld, dein Versagen. Er starb für uns am Kreuz. Der Weg zum Vater ist der Weg, den Christi durch das Opfer am Kreuz geöffnet hat, diese Tür. Und zögere nicht, wenn irgendwas ist, wo du denkst, ach, das ist aber bei mir noch nicht so klar. Sag's Gott, sprich mit ihm über all diese Dinge. Amen. Wir wollen beten. Ach, lieber Herr, welch ein Gott. Welch ein Gott bist du. Du hast deine Geschichte schon lange geschrieben. Und vorher sehen wir bei Josef, wie du all dieses schon auch gezeigt hast, wie es kommen kann, wie es sein kann, wie man dir begegnen kann. Und du bist noch dieser Gott, der uns einlädt zu sich. Der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt mit euren Dingen. Ich werfe euch doch nicht hinaus. Das ist die Losung für dieses Jahr. Du bist kein Gott, der, wenn man ehrlich zu ihm kommt, unehrliche Antworten gibt. Aber du bist ein Gott, der uns unser Herz offenbaren kann, der uns deutlich machen kann, wer wir sind. Ach Herr, wer könnte denn vor dir bestehen? Welcher Mensch könnte vor dir bestehen, wenn du
die Dinge alle aufdeckst, die auch bei uns so sind, da ist doch keiner. Da ist doch nur Verlorenheit. Aber das ist nicht dein Weg. Dein Weg ist heraus aus der Verlorenheit in die Rettung, ins Leben. Du bist der Retter von Sünde, von Schuld und von Tod. Bei dir darf man abladen, die Last des Lebens loswerden, frei und froh werden. Ach Herr, hab Dank, dass du so bist, dass du uns so auch den Vater vorstellst, dass er uns selbst lieb hat. Und so wollen wir beten, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir singen das Lied 429, die Strophen 1 bis 3.
Das Ziel vor Augen bleiben.
Wir erheben uns noch unter den Segen Gottes. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen. Ja, euch allen eine gute Woche, auch denen zu Hause noch eine gute Woche. Wir hören noch auf ein Nachspiel von der Anmut.